Einen schönen guten Abend und noch viel mehr herzlich willkommen zu einer weiteren und der heutigen Ausgabe von Spurensuche, Glaube nachgefragt. Und natürlich mit einem ganz besonderen Thema. Immanuel, mit uns ist Gott. Eine Verheißung wie nie zuvor. Wenn man aus dem Fenster hinaus schaut, dann kann man mancherorts gar nicht glauben, dass wir schon eine Woche in der Adventzeit sind. Ja, schon mehr. Den zweiten Adventssonntag, den haben wir gestern feiern können. Und es liegt wirklich sehr stark an uns und an unserer eigenen Vorbereitung in dieser Zeit, um hier auch gut hineinzufinden. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich schon zu alt geworden oder es ist einfach schon zu lange her, aber ich kann mich erinnern, denn wenn es draußen so richtig kalt ist, wenn so etwas wie Schnee auch ja nicht nur sichtbar ist, sondern auch spürbar ist, dann ist diese Stimmung in dieser Adventszeit ganz anders. Da sind die Christkindlmärkte anders, da geht man anders die Straßen hinunter in die Stadt hinein, die ganze Ausleuchtung einer Stadt oder auch einer kleinen Ortschaft heutzutage schon, lässt sich dann viel besser darstellen. Und nun haben wir Sonnenschein, eine ganz, ganz verdrehte Zeit manchmal. Und wäre nicht die Werbung und wäre nicht das Fernsehen und die Wirtschaft, die ganz groß dahinter steht und kurbelt und kurbelt und kurbelt, dann würde uns gar nicht auffallen, dass auf einmal Advent ist. Aber dennoch, es ist diese Zeit. Und wer sich mit Advent schon einmal befasst hat, der braucht nur den Namen allein anzusehen. Denn er bedeutet Ankunft. Etwas wird kommen. Für alle, die sich da besser auskennen, die verbinden mit diesem Namen schon alles, was hier dazugehört. Es geht um die Ankunft von Gott selber. Mit dieser großartigen Verheißung, die die ganze Bibel durchzieht. Und deshalb auch der heutige Titel dieser Sendung, Immanuel. Mit uns ist Gott. Oder auch gesagt, Gott ist mit uns. Wer die Sendungen, die vorangegangenen Sendungen, die hier von unserem Studio aus in Gradkorn gelaufen sind, mitverfolgt hat, da haben wir große und mächtige Themen gehabt. Einerseits das Gottesbild im Alten Testament, dann diese Frage, wie kann man von Gott so groß sprechen und was ist hier für ein gewaltiges Bild im Hintergrund? Und ich glaube, die schönste Zusammenfassung dieser Sendung war wirklich dieser Vergleich, wenn man sich vorstellt, man geht noch in die Schule und dann ist die Rede vom eigenen Vater. Und manchmal, gerade bei Jungen, kommt das sehr oft vor, wo gesagt wird, mein Vater und mein Papa ist ja viel stärker als dein Papa. Und wenn ich einmal groß bin, dann zeige ich es dir. Also ähnlich, mit ein bisschen Humor natürlich, kann man es mit der Bibel auch sehen. Gottes Größe, Gottes Mächte, Gottes Allmacht, die in der Bibel nachzulesen ist, dieses Selbstverständnis eines Volkes, einen Gott an seiner Seite zu wissen, der jetzt nicht nur praktisch ein Gott ist, den man einfach braucht, denn ohne Religion geht es nicht, oder kann man in dieser Zeit nicht, oder in der damaligen Zeit schon gar nicht bestehen, sondern ganz klar, wir haben einen Gott und er ist so auf unserer Seite, dass er an unserer Seite kämpft, dass er für uns eintritt und mit ihm können wir alles durchqueren. Ganze Meere, der Durchzug durchs Rote Meer in der Erzählung von Buch Exodus, beim Auszug aus Ägypten, oder dieses mit Gott mitgehen in einer Zeit des Auf und Abs, die 40 Jahre in der Wüste danach und dann erst recht, als das Land, das gelobte Land erreicht war und es sich hier zu bewähren galt. Gott an der Seite eines Volkes, ja die Geschichte geht ja noch weiter. Dort gibt es Könige, dort gibt es Propheten und alles nur um des einen Willen, um ein Volk für Gott, ein Volk mit Gott zu sein. Natürlich auch mit den Höhen und Tiefen. aber auch mit jedem dieser Erzählungen, vor allem dort, wo es nicht so gut gelaufen ist, dort, wo man sich auch die Frage gestellt hat, sind wir noch auf dem richtigen Weg? Ist das, was wir unter Glauben und unter Gottesdienst verstehen, also damals im Tempelkult, noch überhaupt das, was sich Gott einmal vorgestellt hat für uns? Was ist mit unseren großen Vorbildern? Immer wieder heißt es der Gott Abrahams, Israel und Jakobs in den Erzählungen. Vielleicht auch deshalb, weil hier hat sich Gott am schärfsten geoffenbart. Und durch die Jahrhunderte hindurch diese ewige Frage, wie geht es weiter? Vor allem dann, wenn es zu diesen großen Fragen gekommen ist. Das Volk Israel hatte es auch nicht leicht. Auf der einen Seite waren sie dann wieder schwach, haben ihren eigenen Glauben, ihren eigenen Gott komplett vergessen. Propheten mussten sie wieder neu daran erinnern, dass es zu Zeiten von König David, dass es zu Zeiten von König Salomon natürlich viel besser war. Da war das Volk Gottes, die Israeliten, waren noch in Gedanken und mit ihrem ganzen Dasein noch viel mehr bei Gott selber. Und eine dieser großen Verheißungen von damals hat sich langsam nach und nach herauskristallisiert. Und wenn man das Alte Testament durchliest, dann kommen so Wörter wie Messias und besser gesagt diese Hoheitstitel Messias, Menschensohn und Immanuel ganz besonders zum Ausdruck. Wie gesagt, wenn es eine Zeit gibt, in der so etwas fehlt, wie jemand, der den Weg zeigt, wie jemand, der weiß, wo es lang geht, jemand, der die Antwort kennt, jemand, der eine Richtung vorgibt, jemanden, den man anschauen kann, den man sofort fragen kann und dem man auch folgen kann, dann sind diese Fragen ganz brisant. Und diese Verheißung eines Messias, die können wir im Alten Testament umso besser nachlesen. Vielleicht nur ein kurzes Beispiel. Im Buch Daniel kommt eines dieser Stellen sehr markant vor, und zwar im 7. Kapitel. Denn dort spricht Daniel von seinen nächtlichen Träumen, seinen nächtlichen Visionen. Und dort heißt es im Kapitel 13, da kam mit den Wolken des Himmels einer wie ein Menschensohn. Er gelangte bis zum Hochbetagten und wurde vor ihn geführt. Ihm wurden Herrschaft, Würde und Königtum gegeben. Alle Völker, Nationen und Sprachen müssen ihm dienen. Seine Herrschaft ist eine ewige, unvergängliche Herrschaft. Sein Reich geht niemals unter. Diese und ähnliche Texte sprechen eine Sprache, die eine ganz besondere ist. Nicht nur, weil es in der Bibel steht, sondern allein, was hier alles vorkommt. Herrschaft, Würde, Königtum, alle Völker, alle Nationen, alle Sprachen müssen ihm dienen. Der Fokus auf einen, der kommen wird, der so klar gezeichnet ist, wo es auch ganz gut dazu passt, dass wir in den vergangenen Sendungen das auch ganz gut in den Mittelpunkt gestellt haben. Auf der einen Seite die Größe Gottes und auf der anderen Seite auch jemand, der diese Größe und Mächtigkeit und Unvergleichlichkeit auch darstellen kann. Und damit ist wirklich ein Messias gemeint. Wer schon einmal bei einer Taufe mit dabei war, der kann es auch erleben, wo dieser Täufling gesalbt wird mit Chrisam. Auch in der Heiligen Schrift ist diese Salbung oft Thema. Die Salbung von Königen, die Salbung von Propheten, ja sogar die Salbung von Priestern. Das alles finden wir im Alten Testament. Zum Priester, König und Propheten gesalbt. Die Salbung selber wird vollzogen mit einem Öl, einem heiligen Öl. Und jeder Christ, der getauft ist, trägt dieses Zeichen eingebrannt auf ihn selber. Jeder Christ ist quasi ein Gesalbter. Und wenn man das mit den Worten oder mit den Worten der Heiligen Schrift erwähnt, ist ein von Gott Gesalbter, also ein wirklich ein Messias, denn das bedeutet ja auch von Gott gesalbt, von Gott beauftragt. Christus selbst ist es, der uns dazu befähigt. Und er ist es auch, auf den diese ganze Verheißung zugespitzt zutrifft. Denn was damals vor 2000 Jahren geschehen ist, in einem einfachen Stall von Bethlehem, so wie wir es nachlesen können in der Heiligen Schrift im Neuen Testament, da wurde das alles Wirklichkeit, was die Bibel in ihrer ganzen Sehnsucht erwartet hat im Alten Testament. Einer, der vorangeht, einer, der da ist und der diese Macht in sich trägt, ganz auf diese Wahrheit Gottes hinzuführen, ganz die Größe Gottes neu den Menschen zu bringen. Natürlich ist mit diesen Vorstellungen alles mit hineingeflossen. Die einen, die gemeint haben, es muss ein Mächtiger sein, die haben dann das Bild eines Kriegers, das Bild eines Anführers zu sehr in den Vordergrund gestellt, weil ja es ja auch sehr bequem sein kann, nur dieses eine zu sehen. Also diese Allmacht im Sinne von, ja, da wird es einen geben, der durchgreifen kann, der mit aller Härte das erreichen kann, was es nun nicht gibt. Diese Einheit, diesen Frieden und diese Selbstständigkeit des Volkes Israel. Wenn wir bedenken, diese ganze Messias-Sehnsucht ist vor allem dann entstanden, wenn das Volk Israel wirklich am Rand gestanden ist. Dort, wo es in der Gefangenschaft war, dort, wo es harte Zeiten mitgemacht hat. Natürlich war hier die Sehnsucht nach einer Lösung und einer Erlösung auch sehr, sehr groß. Und gerade in der Zeit, wo Jesus, der Christus, geboren war, war dieses Land von Israel besetzt. Die Römer waren die herrschende Nation und die haben das ganze Land sich unter den Nagel gerissen. Und je nachdem, wer mit ihnen verbündet war, alles ging nach Rom, alles diente dem Kaiser. Und nicht zuletzt können wir auch immer nachlesen in der Heiligen Schrift, wann es genau passiert ist. Nämlich, wir wissen es, es war die Zeit rund um Kaiser Augustus. Israel war damals nicht selbstständig. Sie konnten zwar ihre Religion ausüben, aber damals, wie es früher einmal war, in der guten alten Zeit, hätten sie damals gesagt, das war es schon lange nicht mehr. Aber wie gesagt, diese Sehnsucht nach einem, der kommt, die ging hier noch viel weiter. Zum einen dieses Mächtige, aber auch die Frage, wie wird es weitergehen? Wo kann sich auch unser Glaube neu entwickeln? Oder wird er ganz besonders neu gefordert? Und die Geschichte selber kennen wir. Die Sehnsucht blieb im Wesentlichen wahrscheinlich eher dabei, dass es sich hier um einen sehr mächtigen politischen Führer handeln musste. Aber es kam anders. Es war kein Palast, es war ein Stall. Es war keine große Gefolgschaft, es waren Ochs und Esel. Es war keine gut gestellte und herausragende Familie. Es war eine einfache Frau und jemand, der zum Vater geworden ist, als Ziehvater. Maria und Josef. Und es war keiner, der sofort gekommen ist mit eisernem Zepter und großer Macht auf den Wolken des Himmels, wie es im Buch Daniel steht, sondern es war einer, ein Kleiner, ein kleines Kind, das erst beginnt, etwas zu werden. Mensch durch und durch. Und doch war er Gottes Sohn. Es ist unvorstellbar, sich das vor Augen zu führen. Und im Nachhinein betrachtet, ist es auch für mich noch immer nicht so einfach. Deshalb bin ich auch froh, dass es diese Adventzeit jedes Jahr gibt. Denn jedes Jahr haben wir die Möglichkeit, auf diese eine Verheißung neu zuzugehen. Diese eine Verheißung, dass jemand da ist, der alles in sich vereint. Dieses messianische Ideal, dieses Dasein und dieses Hinweisen auf Gott selber und dass mit dieser Ankunft alles erreicht worden ist, was die Welt je gebraucht hat. Alles, auch wir, alles, was wir suchen, alles, was wir ersehnen, alles findet seine Antwort im Stall von Bethlehem. Nämlich, dass Gott ganz bei uns ist, in dem Moment, wo Jesus Christus geboren wurde. Ist das nicht eine schöne Vorstellung? Nämlich, dass jemand da ist für uns und nicht nur das, mit uns. Und diese Zuversicht und diese Zusage hat uns Gott selbst gegeben. Hören wir nun einige Takte Musik und ich denke, es passt ganz gut von For Him. You are holy. Immanuel, mit uns ist Gott. Eine Verheißung wie nie zuvor. Spurensuche, Glaube nachgefragt am Abend der Jugend. Und nach diesem Lied geht es weiter in die zweite Runde. Spurensuche, Glaube nachgefragt am Abend der Jugend. Ihr hört Radio Horeb. Immanuel, mit uns ist Gott. Eine Verheißung wie nie zuvor. Das stimmt. Nicht nur wer die letzte Viertelstunde der heutigen Sendung mitverfolgt hat, oder besser gesagt die letzten Sendungen auch mithören konnte, diese Verheißung, dass Gott mit uns ist und da ist, ist, wer die Bibel kennt, eine selbstverständliche. Dass es klar ist, dass für jemanden, der an Gott glaubt, dass diese Verheißung zutrifft, ist noch selbstverständlicher. Und dass wir das Ganze noch mit einem einzigen Tag feiern können, ist für uns Christen mehr als selbstverständlich. Nur so wird die Größe dieser ganzen Botschaft erst richtig sichtbar. Aber dennoch, jetzt in dieser Zeit, Adventszeit, wo wir die Ankunft dieses einen großen, mächtigen Messias erwarten, genau in dieser Zeit machen wir es uns wahrscheinlich selber umso schwerer, richtig darauf zuzugehen. Auf der einen Seite muss man sich schon selber verteidigen, wenn man sonntags nicht ausschläft, sondern wirklich in die Kirche geht, um das alles zu feiern, was Advent für uns bedeutet. Denn wer die Adventsonntage schon einmal genauer angeschaut hat, der merkt, hier geht es wirklich um ein bewusstes Hingehen zu einem Ereignis, was viel mehr bedeutet, als nur um einen Baum herumzusitzen und sich gegenseitig Geschenke auszuteilen. In der Adventszeit gilt es, sich ganz besonders vorzubereiten. Nämlich, ich sage mal, im Wesentlichen auf drei Dinge. Zum einen, dass wir selber ganz neu zu diesem Ereignis von Weihnachten ganz neu hingehen. Als wären wir die eine Krippenfigur, die noch fehlt bei uns zu Hause. Denn alle sind sie hier versammelt vor der Krippe. Gottes Sohn ist geboren, jeder kommt auf seine Weise, jeder kommt, wie er gerade da war. Die Hirten mit ihren typischen langen Gewändern, je nachdem, was man für eine Krippe aufgestellt hat. Sie kommen mit dem, was sie haben. Sie bringen auch etwas mit für das kleine Jesuskind. Und auch in den Liedern, die man auch in dieser Zeit singt, kommt es immer wieder vor, was man alles mitbringen kann. Ein Einfacher bringt ein einfaches Geschenk. Die Großen, die Könige, die Weisen, sie bringen große Geschenke. Weihrauch und Gold. Aber dennoch, jeder bringt mit, was er hat. Und jeder darf kommen. Und diese eine Figur, die fehlt, die eine Figur bin vielleicht auch ich. Und so wie die Weisen gewusst haben, als sie dem Stern gefolgt sind, hier passiert etwas und es muss etwas geschehen. Der Stern deutet darauf hin und ihm wollen wir folgen. Für die hat diese Adventszeit, wenn man ganz genau nachdenkt, wahrscheinlich schon ein Jahr vorher begonnen oder ein halbes Jahr. Es dauert ja auch ziemlich lange, um vom Osten, auch um ganz von dort, wo sie auch hergekommen sind, ihr Ziel zu erreichen. Es war eine große Wanderung. Die drei Könige stehen dafür. Sie gehören wirklich hin zu dieser Krippe. Die Hirten selber hatten es wahrscheinlich einfacher. Denn aus der Heiligen Schrift wissen wir, Engel sind ihnen erschienen, haben die Größe Gottes besungen und darauf hingewiesen, heute ist jemand geboren. Eilt hin, lässt keine Zeit vergehen, schaut euch das an. Und sie sind aufgebrochen, so wie sie waren. Deshalb auch dieser Aufruf an uns, hinzugehen, jetzt schon diese Zeit zu nutzen, um selber zu verweilen. Spätestens an Heiligabend, und jetzt meine ich aber bei der großen liturgischen Feier von Heiligabend, sind wir mittendrin in diesem Geschehen. Und sind wir hoffentlich auch für uns selber da und ganz da vor diesem unwahrscheinlichen Ereignis. Denn so groß diese Erwartung auch war, so groß diese Erwartung war, und ich sage jetzt, wenn wir auf die Bibel schauen und oder auch auf diese großartigen Texte, die wir durchgegangen sind in den vorangegangenen Sendungen, diese ganze Größe bündelt sich in diesem kleinen Kind. Und dass dieses Kind Großes, dass diesem Kind Großes beschert ist, dass hier noch viel passieren wird, das lesen wir nach und nach in der Heiligen Schrift automatisch heraus. Denn nicht umsonst beginnt mit der Adventszeit das neue Kirchenjahr. Nicht umsonst ist dieser Christus, ist dieser Jesus für uns die zentrale Person unseres Glaubens schlechthin. Denn mehr als nur diese Erwartung von einem Großen, der kommen wird, nach einem Messias, nach einem, der gesalbt ist, der so etwas ist wie ein König, der so etwas ist wie ein Prophet, der so etwas ist wie ein Priester, nein, noch viel mehr. Als hätte Gott auf diese Verheißung noch einmal den Stempel hinaufgedrückt und gesagt, ich bin es selber. Ich bin es. Denn Gott Vater, Gott Sohn sind eins, eine Person. Das ist nicht nur ein Mensch, ein wahrer Mensch. Jesus ist ein wahrer Gott. Deshalb diese große Vorbereitung, deshalb diese einzigartige Erzählung, deshalb diese Geschenke an der Krippe in Bethlehem. Mit der Geburt von Jesus passierte etwas, wo selbst Gott alle seine Verheißungen zuvor noch einmal übertroffen hat. Aber gleichzeitig hat er alle rundherum zum Staunen gebracht. Es war kein König sofort, es war keiner im Palast, so wie wir es in der Einleitung gehört haben. Es war ein kleines Kind, das in seiner einfachen Art und Weise erst wachsen muss, das lernen muss, groß zu werden, das lernen muss, ein Mann zu werden und der mit seiner Person das darstellen kann, um auf das hinzuweisen, wozu er gekommen ist, nämlich auf Gott selber hinzuweisen. Wie gesagt, in der Adventszeit gibt es drei Dinge. Zum einen, einmal und spätestens am Heiligabend sind wir es, die davor stehen. Sind wir es, die wir alles mitbringen und die da sind vor diesem großen Ereignis, dass Gott Mensch geworden ist. Und so wie die Menschen damals die Möglichkeit hatten, vor diesem kleinen Kind zu sein, das noch alles vor sich sah, aber zu wissen, mit diesem Tag hat es begonnen. Gottes großer Heilsplan für alle Zeiten beginnt jetzt. Für uns die Chance, neu darauf zuzugehen, neu damit anzufangen. Was ist das Zweite? Ich denke, im Zweiten geht es darum, dass wir uns auch dem vor den auch stellen, der dieser Christus wirklich ist. Denn wenn wir von der Ankunft, so wie es auch die Adventszeit selber auch formuliert, wir erwarten die Ankunft des einen, und das ist Jesus Christus selber. Denn wenn wir in der Heiligen Schrift weiterlesen, und dann kommen die ganzen Erzählungen über Jesus, was er alles gemacht hat, wie er die Menschen ausgesucht hat, damit sie ihm folgen, wie er durch Galiläa gezogen ist, wie er nach Jerusalem gekommen ist, wie er schließlich diesen letzten Weg gegangen ist. Denn mit seinem Dasein, mit seinem Auftreten war er zum Mittelpunkt einer ganzen Gegnerschaft geworden. Die haben ihn schließlich gekreuzigt. Und mit seinem Tod hat es nicht geendet. Jesus selber hat dann gesagt, er wird wiederkommen. Einmal wird er wiederkommen. Mit der ganzen Macht und Herrlichkeit. Und da kommt wieder dieses Bild zum Tragen, was ich euch heute aus dem Buch Daniel vorgelesen habe. Also er ist es, der Herrschaft, Würde, Königtum hat. Alle Völker, Nationen und Sprachen müssen ihm dienen. Er wird wiederkommen. Maranatha, die letzten Worte in der Heiligen Schrift, geben davon Zeugnis. Advent heißt nicht nur hinzugehen auf ein Ereignis wie Weihnachten. Advent heißt auch, selbst sich in Erinnerung zu rufen, dass was geschehen ist damals, zum einen bei der Geburt von Jesus, zum anderen die große Verheißung nach seinem Tod, das wird erst kommen. Das dürfen wir nicht vergessen. Das gehört genauso dazu, wie das Amen, das sprichwörtliche Amen im Gebet. Das Schöne an dieser Zeit, sie ist uns alle Jahre neu gegeben. Ein Christ, der diese Ankunft Christi nicht erwartet, und wir beten es auch in jeder heiligen Messe, bis du kommst in Herrlichkeit. Dieser Christ hat sein Christsein nicht ganz verstanden oder nicht ganz ausgekostet, besser gesagt. Denn ein Christ weiß nicht nur, dass er auf diesen Namen Christus getauft ist, dass er mit ihm zum Priester, König und Propheten gesalbt ist, sondern dass dieser Christus wiederkommen wird. Und dann kommt die ganze Größe und Herrlichkeit Gottes wirklich zum Ausdruck. Denn es heißt, er wird kommen, um die Seinen zu sich zu holen und um auch zu richten. Denn diese Frage der Gerechtigkeit findet spätestens bei der Ankunft von Jesus die wirkliche Antwort. Und in der Bibel selbst lesen wir von diesem Ereignis. Denn dann gibt es das Gericht über die ganze Welt. Und Jesus, der als Richter auftritt, der die Seinen auserwählt, sie auch prüft und schließlich zu sich heimholt, ein für alle Mal. Der diese Welt von der Sünde zwar erlöst hat, aber ein für alle Mal wird er sie zu sich holen. Eine wirklich großartige Vorstellung von jemandem. Und das kann man nur von jemandem erwarten, der das alles in sich trägt. Wenn wir von der Ankunft Jesu hören, dann ist das mit dabei. Mit Jesus, mit seiner Geburt, hat Gott diesen Heilsplan gestartet. Und für ihn war damals schon klar, dieser Heilsplan geht bis zum bitteren bis zum Äußersten, bis zum eigenen Tod am Kreuz. Nur so kann die Welt erlöst werden. Auf die Frage, bist du der Sohn Gottes, hat Jesus nicht geleugnet. Er hat gesagt, was er ist. Die Menschen haben es damals nicht verstanden. Aber diese Tat, dass man ihn damals umgebracht hat, hat ihn nicht im Grab gelassen. Als Auferstandener hat er diesen Tod besiegt und uns den Weg zum Himmel ganz neu erschlossen. Ich weiß schon, wenn ich jetzt davon spreche, spreche ich sehr viele Wahrheiten an, die zu unserem Glauben dazugehören. Aber keine Sorge, in dieser Zeit der Vorbereitung auf dieses Ereignis von Weihnachten darf es auch bei uns ganz neu beginnen. Denn wie Jesus selbst begonnen hat, groß zu werden, ein Mann zu werden, Persönlichkeit zu entwickeln und schließlich das Werk zu vollenden, was ihm aufgetragen wurde. Und das alles heißt wachsen. Das alles hat zu tun mit wachsen, hineinwachsen, aber auch es durchzustehen. Genauso mit unserem Christsein. Wir dürfen alle Jahre neu die Chance wahren, dorthin hineinzuwachsen. Und ich denke, mit jedem Jahr natürlich mehr. Denn wenn einer schon begonnen hat zu wachsen, dann kann er dort weiter ansetzen, wo dieses Wachsen vielleicht vor einiger Zeit auch aufgehört hat zu wachsen. Denn Christsein heißt ja auch immer, diesem Christus ähnlicher zu werden und ihm in jeder Hinsicht auch nachzufolgen. Dass diese Welt heute mit dem Terror und den Ängsten, die da sind, eine geworden ist, in der wir auch jetzt diesen Erlöser, diese Antwort auf alles suchen, mag wahrscheinlich noch mehr dazu beitragen, dass die Frage nach dieser wirklichen Lösung, nach dieser Erlösung umso größer gestellt wird. Dort, wo sich Parteien formieren und Antworten sofort anscheinend bereitstellen zu können, dort, wo wir merken, wie sehr Gewalt im Tagesgespräch ist und auch dass die Antwort auf all diese Fragen schon mit Gewalt dass die Fragen schon mit Gewalt beantwortet werden, damit ich jetzt mich hier nicht verspreche. Das Ganze ist mehr als nur ein Grund mehr, hier ganz wach zu werden. Denn da komme ich noch einmal zurück auf den Advent. Wenn wir Advent feiern, wenn wir uns in dieser Zeit bewegen, dann nicht nur, um ganz vorsichtig auf dieses Weihnachtsfest zuzugehen. Da passiert nicht viel, da braucht man nicht Angst haben. Das versteht jedes kleine Kind. Da gibt es ein kleines Kind in der Krippe, da kann man hingehen. Das ist wichtig für ein Kind. Aber für uns, die wir als Christen schon viel weiter sind in unserem oder weiterkommen möchten, gerade in unserem Glauben, heißt es auch, dass all die Größe Gottes, all seine Liebe, all seine Verheißung zu uns vor 2000 Jahren gekommen ist und dass er wiederkommen wird. Und all die Antwort auf diese Zeit, all diese Fragen, die in uns drinnen sind, dafür ist er da. Diese Fragen will er bekommen, diese Fragen will er gestellt bekommen. Und nur mit ihm lässt sich eine Antwort finden. Und wenn wir uns immer mehr mit ihm auseinandersetzen, ihm das alles anvertrauen, umso stärker werden wir merken, wie groß der Trost ist, der daraus kommt. Wie groß die Hoffnung ist, die daraus kommt. Und noch dazu, wie sehr wir selbst zu wachsen beginnen in dieser Zeit, je mehr wir ihm entgegengehen. Denn diese Größe hat nur einer, der so ist wie ein von Gott Gesandter. Deshalb auch keine Angst vor einem Richter. Denn wenn jemand diesen Weg mit Jesus geht, der geht den richtigen Weg. der braucht diese Angst nicht haben. Gleichzeitig ist dieser Weg oder diese Vorstellung, diese Welt wird einmal diese Welt wird einmal Gerechtigkeit erfahren. Da braucht es jemanden und nur jemanden wie Jesus selber. Das ist der zweite Punkt. Und nun am Ende der Sendung jetzt auch der dritte Punkt. Das eine, hingehen zur Krippe, wie wir selber sind. So mit dem, was wir mitbringen, um sich dem auszusetzen, was es heißt, bei diesem Ereignis mit dabei zu sein. Auf der anderen Seite diesen Punkt, sich vorzustellen, dieser jemand in seiner Herrlichkeit, er kommt wieder. Ganz klar. Er hat es damals gesagt. Es wird einmal passieren. Ob es in der nahen Zukunft ist oder erst viel, viel später. Wichtig ist diese Erwartung. In der sollen wir bleiben. Und das bringt mich jetzt zum dritten Punkt. Diese Erwartung, die muss bleiben. Und hier gibt es eine wunderbare Bibelstelle, die dazu passt. Bei Matthäus, und das kann ich noch am Ende sagen, gibt es ein schönes Beispiel, wo man diese Ankunft, dieses Warten auf die Ankunft ganz gut herauslesen kann. Ich sage nur eins, es ist das 25. Kapitel im Matthäusevangelium. Dort hören wir von klugen Jungfrauen und törichten Jungfrauen. Sie alle warten auf jemanden. Die Klugen haben den Vorrat mit dabei. Sie haben das Zeug mitgebracht, um lange warten zu können, sprich Öl für die Lampen. Die anderen haben darauf nicht vergessen, aber sie haben gedacht, da kommt er bald, da brauchen wir nicht so lange warten. Das Warten in dieser Zeit ist die eine Sache, aber das Warten auf und diese Sehnsucht nach Gott ein Leben lang zu pflegen und das wirklich mitzutragen, das ist eine Lebensaufgabe. Und das kann ich nur jedem ans Herz legen, der diese Zeit des Wartens einmal so richtig ausprobieren möchte. Manchmal kann man das in der Adventszeit nicht so gut machen. Man wird eingeteilt, dann gibt es hier eine besinnliche Stunde und da wieder was Schönes und hier ein Singen und hier ein Konzert. Und auf dieses Warten, dass man es lernen kann zu warten, das muss man sich wahrscheinlich im Laufe seines ganzen Lebens ganz neu vor Augen führen. Das eine ist das Ankommen, das andere ist, Jesus selber wird wiederkommen, aber wir sind trotzdem die, die auf diese Begegnung warten. Einmal wird es soweit sein und ganz bestimmt, wenn unsere Zeit auf Erden abgelaufen ist, dann hat sich das Warten natürlich gelohnt und dann werden wir auch unseren Gott sehen. Aber diese Adventszeit kann uns genau diese drei Punkte geben. Also darf ich am Ende nur das eine sagen. Eine wunderschöne Adventszeit an alle, die nicht mehr warten können.